Herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag aus der Reihe Das Finale, die letzten Tage dieser Erde. In diesem zweiten Vortrag soll es darum gehen, um die Nacht, die hereinbricht. Nun, was genau verbirgt sich dahinter und was meint es, dass die Nacht hereinbricht? Nun, dazu wollen wir zuerst auf unseren Zeitstrahl zurückgucken, den wir ja schon ein bisschen angefertigt hatten im ersten Vortrag. Und wir sprachen ja bereits über den Startzeitpunkt 1798 und wir sahen, dass die Zeit der Sichtung gekommen ist. Nun, in diesem jetzigen Vortrag, die Nacht bricht herein, soll es um etwas ganz Besonderes gehen, nämlich um das Tier aus der Erde. Nun, das Tier aus der Erde, was ist das? Woher kennen wir das? Naja, wir kennen es aus der Bibel. Wir werden gleich mal hineinschauen in die biblische Schrift und dann werden wir uns daran erinnern, dass das Tier aus der Erde in Offenbarung 13 hervorkommt und zwar einem Tier folgt, nämlich einem Tier, das vielleicht so aussieht. Nun, dieses erste Tier in Offenbarung 13 beschreibt das Papsttum, das Tier aus dem Meer. Aber als das Papsttum dann gestürzt wird, das war 1798, genau von da an passiert etwas Neues, denn dann heißt es, ein neues Tier kommt hervor, das Tier aus der Erde. Und damit wollen wir uns jetzt im ersten Teil dieses Vortrags beschäftigen. Und bevor wir die biblischen Texte dazu lesen, bevor wir dort hineingehen, wollen wir gemeinsam beten und wollen den Herrn bitten, dass sein Geist uns begleitet. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir wieder gemeinsam studieren dürfen. Und auch jetzt möchten wir dich einladen, Herr, dass du bei uns bist und dass du uns hilfst, die Texte in rechter Weise zu verstehen. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, schau mal hinein, was mit diesem Tier aus der Erde, was es damit auf sich hat. In Offenbarung 13, Vers 11, hier taucht es auf und hier heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Nun, das Tier aus der Erde unterscheidet sich von allen anderen Tieren, die wir gesehen haben, dadurch, dass es eben aus der Erde kommt. Sämtliche anderen Tiere, die wir zum Beispiel auch aus dem Buch Daniel kennen oder auch aus Offenbarung 13 in den vorherigen Versen, die kommen aus dem Meer. Nun, das Meer wird identifiziert in der Bibel, und das wollen wir jetzt nicht alles nachschlagen, wird identifiziert nach Offenbarung 17, Vers 15 als das Völkermeer. Also es kommt aus den Nationen, Sprachen, Stämmen, aus den Völkern. Nun, das erste Tier ist da entstanden, wo die Völker waren. Das Tier aus dem Meer ist ein Zeichen für das Papsttum, aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern das zweite Tier, das aus der Erde kommt, ist das Entscheidende. Was meint es denn, das Tier kommt aus der Erde? Nun, wenn das erste Tier aus dem Meer kommt, was zweifelsfrei als das Völkermeer identifiziert werden kann, was meint es dann, dass das zweite Tier hier aus der Erde kommt? Nun, es kommt nicht aus der Wüste. Also nicht da, wo keine Wasser sind, also nicht daher, wo keine Völker sind. Also es kommt aus der Erde. Auf der Erde sind wohl Bäche, Flüsse, Seen, Teiche. Also Wasser ist schon vorhanden, nur eben nicht so viel wie im Meer. Also muss es ein Platz auf der Welt sein, in dem es spärliche Bevölkerung gibt. Nun, wo könnte das sein? Wir gucken uns mal gemeinsam eine Weltkarte an und suchen uns mal ein paar Plätze raus, wo dieses Tier auftreten könnte. Wir haben einen Blick. Es könnte sein, dass dieses Tier in Sibirien auftaucht. So um 1798 rum war das wenig bevölkert. Auch Australien war zu dieser Zeit wenig bevölkert. Auch Nordafrika, die Sahara, war wenig bevölkert. Auch weite Teile von Nordeuropa, so um Finnland rum, war nur spärlich besiedelt und Grönland. Alaska, Kanada war spärlich besiedelt. Die USA war spärlich besiedelt. Also irgendeins von diesen Ländern könnte es sein, wo das Tier herkommt. Nun, Erde, sozusagen das Tier aus der Erde selber, gibt noch nicht so viele Hinweise, denn es könnten verschiedene Orte sein auf der Welt. Nun, was wir aber noch haben, ist eine Zeitangabe, nämlich die Zeit 1798. Und das macht es ziemlich deutlich, woher dieses Tier kommt. Denn wir schauen uns mal das hier an. Das ist ein Teil aus der US-amerikanischen Geschichte. 1776 erklärte die USA ihre Unabhängigkeit. Und 1783 haben auch alle Staaten, außer Frankreich damals, die Unabhängigkeit der USA anerkannt. 1787 erließ die USA ihre Verfassung und 91 ergänzten sie. 1798 erkennt nun Frankreich die Unabhängigkeit der USA an und damit ist die Unabhängigkeit der USA von allen Staaten anerkannt. Also es ist ziemlich deutlich, dass 1798 die Nation, die geboren worden ist, dieses Tier, das da aus der Erde kommt, die USA ist. Nun, die USA ist das Tier aus der Erde. Was verursacht diese Nation? Was hat es mit ihr auf sich? Warum ist das Tier aus der Erde so entscheidend, dass es in Offenbarung 13 genannt wird? Nun, wir wollen uns mal angucken, was es damit auf sich hat. Und dazu gucken wir uns ein paar Texte an, die wir in der Bibel finden und versuchen, dieses Tier genauer zu identifizieren. Also, was wissen wir über dieses Tier? Zum einen wissen wir, es war geschrieben, es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Nun ist es so, dass die Nation der USA zwei Hörner hat, gleich einem Lamm und wie ein Drache redet. Nun, was meinen diese beiden Hörner? Also das Lamm, das ist ein Symbol für Christus, also scheint eine christliche Nation zu sein. Es redet wie ein Drache, ist ein Zeichen für den Teufel. Nun, der Teufel ist der große Verführer. Er ist der Widersacher der Menschen. Er ist derjenige, der als Menschenmörder bezeichnet wird. Er ist derjenige, der versucht, die Menschen auf seine Seite zu ziehen in die Rebellion gegen Gott. Also es sieht christlich aus, aber wenn es spricht, redet es wie ein Drache. Nun, es hat zwei Hörner. Was meinen diese beiden Hörner? Nun, Hörner in der Bibel stehen ja für Gewalten, Mächte, Könige, politische Systeme, Königreiche. Nun, die USA hat tatsächlich zwei Mächte. Sie hat nämlich eine Trennung, nämlich die Trennung zwischen dem Staat und der Kirche. Und das ist in ihrer Verfassung schon so hineingeschrieben. Also per Verfassung dürfen in der USA Staat und Kirche nicht zusammenkommen. Die beiden Mächte sind voneinander getrennt. Und das ist gut so. Warum wurde das damals gemacht? Und das wurde gemacht, weil die damaligen Pioniere, die rüberkamen in die USA und den Staat gegründet haben, die Verfolgung aus Europa kannten. Denn was passiert, wenn Staat und Kirche zusammen sind, dann kann es ganz leicht und ganz schnell passieren, dass die Kirche den Staat missbraucht, um religiöse Gesetze zu erlassen. Und dann haben wir diesen mittelalterlichen Kirchenstaat. Und um das zu verhindern, wurde damals in die Verfassung der USA geschrieben, dass Staat und Kirche getrennt sein müssen. Nun, in Offenbarung 13, Vers 12 lesen wir: Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also das zweite Tier übt die Vollmacht des ersten Tieres aus. Nun, das erste Tier war die römisch-katholische Kirche, das Papsttum. Diese Vollmacht erhielt das erste Tier vom Drachen. Und was war die Vollmacht? Die Vollmacht war, dass es damals die Könige der Welt regierte. Das Papsttum war mächtiger als die Kaiser und Könige dieser Welt. Jetzt heißt es, dass dieses neue Tier, also dieses Tier aus der Erde, die Vollmacht des ersten Tieres ausübt. Also die USA soll jetzt sich zum König über die Könige der Erde erheben. Also die USA als Nation bestimmt nun über die anderen Nationen. Sehen wir das heute? Ja, soweit ist es bereits gekommen. Dann heißt es hier, dass es alle Vollmacht des ersten Tieres ausübt vor dessen Augen. Das heißt, das erste Tier, also das Papsttum, muss noch da sein. Ist es da? Ist ja 1798 sozusagen aufgelöst worden. Aber ja, kurze Zeit später kam es wieder und heute ist es da. Das Papsttum ist da. Die USA übt momentan die Vollmacht des Papsttums aus. Und was will die USA bewirken? Nach diesem Text hier: Es möchte die Erde und alle, die auf ihr wohnen, dazu bringen, dass sie das erste Tier anbeten. Das erste Tier, das ist das Papsttum. Also die USA möchte, dass die Welt den Papst anbetet, dem Papsttum folgt. Das ist aber seltsam. Nun, wie soll das geschehen? Ist das überhaupt möglich? Die USA ist eine protestantische Nation. Würden die jemals von den Völkern dieser Welt verlangen, dass sie dem Papst huldigen? Nun, es sah lange Zeit so aus, als wäre das Quatsch. Niemals würde die USA sich mit dem Papst einlassen. So hat man es immer gesagt. Aber unsere Gemeinde hat gesagt, Moment, in der Prophetie heißt es aber und es muss passieren. Und bis vor 50 Jahren hat man gedacht, das ist unmöglich. Nur weil es in der Prophetie steht, haben wir daran geglaubt. Und jetzt, was sehen wir heute aktuell im Weltgeschehen? Genau das passiert. Papst und Präsidenten kommen zusammen. Hier zum Beispiel sehen wir Barack Obama mit seiner Frau Michelle, der ehemalige US-Präsident, gemeinsam mit Benedikt dem 16., dem ehemaligen Kardinal Ratzinger. Also Papst und Staatsoberhaupt der USA kommen hier zusammen. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Immer wieder passiert es heute, dass Politiker, Präsidenten, Regenten zum Vatikan kommen und dort Audienzen beim Papst haben. Was dort besprochen wird, wissen wir nicht. Aber immer wieder kommen auch gerade protestantische Nationen in den Vatikan, um dort vorzusprechen. Nun, wenn wir uns über die USA unterhalten, und das ist ja das Tier aus der Erde, dann sehen wir hier in diesem Beispiel Barack Obama. Aber nach Barack Obama kam der nächste Präsident. Nun, welcher war es? Es war Donald Trump. Nun, Donald Trump als Präsident in seiner Antrittsrede, dort hat er gesprochen und er erzählte einige interessante Dinge, was er vorhat. Unter anderem, er möchte eine Mauer bauen nach Mexiko hin, die die Mexikaner bezahlen sollen. Aber er sagte auch, dass er möchte, dass Staat und Kirche zusammenkommen. Seine Idee ist also eine Vereinigung zwischen Staat und Kirche, etwas, was nach der Verfassung gar nicht möglich ist. Trotzdem hat er das hervorgebracht und möchte das gerne umsetzen, Staat und Kirche zu vereinen. Das wäre eine Katastrophe und gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten. Denn dann könnten religiöse Gesetze diktiert werden und die Menschen gegen ihr Gewissen gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Offenbarung 13, Vers 13. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und große Zeichen, was sind das? Feuer wird vom Himmel herabfallen, was sind das für Dinge? Nun, manche Menschen denken, Moment, hier wird von den Kriegen gesprochen, denn keine Nation führt heute mehr Kriege als die USA. Es sind Raketen und Bomben. Aber die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Nun, was ist dieses Feuer, das da vom Himmel fällt? Also müssen wir uns überlegen, gab es so etwas schon mal irgendwo in der Geschichte der Bibel, irgendwo im Neuen oder im Alten Testament, das Feuer vom Himmel fiel? Ja, wir werden einige Stellen finden. Eine Stelle ist sehr interessant in diesem Zusammenhang, die wir nämlich in der Apostelgeschichte finden. Und wir wollen mal gemeinsam lesen Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 3 und 4. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Nun, dieses hier beschreibt die Geschehnisse um Pfingsten herum. Also Pfingsten fiel auch schon einmal Feuer vom Himmel auf die Jünger und sammelte die Jünger, vereinigte die Jünger und gab den Jüngern die Kraft, die sie brauchten, um ihre Mission voranzutreiben. Es war der Geist Gottes, der ausgegossen worden ist, damals über die Jünger. Nun, jetzt ist es über dieses Tier gesagt, dass dieses Tier es auch hervorbringt, dass es schafft, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Es wird also auch eine Art Geist haben, ein Geist, der die Menschen beseelt, die Menschen zu etwas bringt, etwas zu tun. Nun, sehen wir diesen Geist heute? Ja, wir sehen ihn. Zum Beispiel in den großen Pfingstbewegungen, oder wie wir sie nennen, die charismatische Bewegung. Diese Bewegungen sind in den USA entstanden. Und diese Bewegungen sind seitdem über den ganzen Globus geschwappt. Und überall, in allen Kirchen, hat diese neue Art des Gottesdienstes Einzug erhalten. Und überall sehen wir so ein ekstatisches Geschrei vielleicht, so einen ekstatischen Gottesdienst. Menschen reißen ihre Hände hoch und es ist mehr ein Gefühlsgottesdienst als ein Gottesdienst in Ordnung, in dem das Wort Gottes vernommen wird. Ein Gott wird gemacht, den sich die Menschen wünschen, aber nicht Gott angebetet, wie er ist als unser Schöpfer und liebender Vater. Nun, diese große Bewegung kennen wir heute zum Beispiel unter der Ökumene, also eine Vereinigung sämtlicher Kirchen und auch sämtlicher Religionen. Alle sollen zusammengezogen werden. Nun, Kriege hätten die Völker geteilt, aber so ein gemeinsamer Geist, eine gemeinsame Lehre, ein gemeinsamer Ethos, das zieht die Leute zusammen. Und das wird hervorgebracht hier auf religiöser Ebene, zum Beispiel durch die Ökumene. In Ellen White, in dem Buch Erweckung, was dann, lesen wir auf Seite 63, diese Menschen mögen sich zwar Nachfolger Jesu nennen, sie haben jedoch ihren himmlischen Führer aus den Augen verloren. Vielleicht sagen sie, Herr, Herr, und berufen sich auf Krankenheilung und andere Wundertaten und behaupten, mehr vom Geist und von der Kraft Gottes aufzuweisen als jene, die seine Gebote halten. Aber ihre Werke haben sie unter der Leitung des Feindes der Gerechtigkeit vollbracht, dessen Ziel es ist, Menschen zu täuschen und sie davon abzuhalten, die Wahrheit zu lieben und ihre Pflicht zu tun. Ein hochinteressantes Zitat von Ellen White hier. Sie sagt, diese Menschen nennen sich vielleicht Nachfolger Jesu. Und vielleicht machen sie sogar Wunder und heilen die Kranken. Aber die Kraft, die sie haben, haben sie nicht vom Heiligen Geist, sondern von einem fremden Geist, vom Teufel. Er benutzt sie, um das zu tun. Und er möchte die Menschen dadurch täuschen. Er möchte die Menschen dadurch davon abhalten, die Wahrheit zu lieben oder ihre Pflicht zu tun, Christus zu folgen. Durch solche Dinge in der Gemeinde, durch so eine neue Bewegung. Eine Gemeinde, die oder eine Lehre in der Gemeinde, die die Menschen von Christus wegführt, anstatt sie zu ihm hinzuführen. Und dann heißt es hier weiter, die nächste Zukunft wird weitere auffallende Bekundung dieser wunderwirkenden Macht bringen. Denn es steht von dem Tier, das einem Lamm ähnelt und wie ein Drache spricht, geschrieben, es tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen auf die Erde vor den Menschen. Überrascht sehen wir, dass sehr viele bereit sind, diese hochgespielten Ansprüche als echtes Wirken des Geistes Gottes hinzunehmen. Wer aber nur auf Wunder schaut, wird der Täuschung zum Opfer fallen. Nun, wenn wir uns heute darauf konzentrieren, wo geschehen die Wunder und sagen, das muss alles von Gott sein, dann passiert es ganz leicht, dass wir auf die Täuschung des Teufels hereinfallen. Denn er macht solche Wunder, er lässt auch Kranke wieder gesund werden. Er macht Menschen krank, um sie dann wieder gesund werden zu lassen, damit es aussieht wie ein Wunder und als ob diese Leute dann in Vollmacht Gottes handeln. Und Ellen White beschreibt es hier sehr, sehr deutlich, dass wir sogar überrascht sein werden, wie schnell auch Menschen in unseren Gemeinden diese neue Lehre annehmen, wie schnell sie sich mit der Ökumene verbinden wollen, wie schnell sie neues Feuer, eine neue Lehre aufnehmen. Nun, wie können wir dem entgehen? Wir können dem entgehen, indem wir festgegründet sind auf das Wort Gottes. In Offenbarung 13, Vers 14 heißt es dann, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und jetzt spricht es hier von einem Bild. Also, es verführt nun die, welche auf der Erde sind. Wir haben gesehen, wie durch diesen neuen Geist, also alle zu vereinen, ein neuer Ethos, eine neue Religion. Alle werden sie vereint. Und was sollen sie tun? Sie sollen nun dem Tier, das die Wunde hatte, aber am Leben geblieben ist, welches Tier ist das? Das ist Papsttum. Sie sollen nun dem Tier ein Bild machen. Nun also ein Bild des Papsttums. Also sie bauen nicht das Papsttum. Sie machen nur etwas, was genauso aussieht. Nun, wo in der Bibel wurde schon mal ein Bild gemacht? Etwas in einem Bilde erschaffen. Nun, wir kennen es ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn in seinem Bilde. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Nun, einst hatte Gott den Menschen in seinem Bilde gemacht. Der Mensch war nicht Gott. Er wurde nur in seinem Bilde gemacht. Und warum? Er sollte herrschen über die ganze Welt. Gott herrscht über das ganze Universum. Der Mensch sollte Herrscher sein über diese Welt. Jetzt aber wird ein anderes Tier gemacht oder ein anderes Bild gemacht. Das Bild des Tieres. Also das Bild des Tieres ist nicht das Tier. Es sieht nur genauso aus. In der Vergangenheit hat dieses Tier, das Papsttum, über die Könige der Erde geherrscht. Und das neue Bild des Tieres soll genau das Gleiche tun. Es soll herrschen. Der Mensch wurde im Bilde Gottes gemacht, um zu herrschen. Und jetzt macht der Mensch ein Bild des Tieres, das herrschen soll über die ganze Welt. Also es wird etwas gemacht, was so aussieht wie etwas, das es schon mal gab. Ein Kirchenstaat wird produziert, aber ein weltweiter, der weltweit Macht hat. Eine Staatskirche, eine weltweite Staatskirche. Nun, ein Bild wurde schon einmal gemacht, wir kennen es zum Beispiel im Alten Testament. Hier wurde ein Bild gebaut, das goldene Kalb. Und es hieß, das ist unser Gott und das wollen wir anbeten. Interessanterweise finden wir da drin ein Element, das zur Anbetung führte. Denn was wurde da gemacht? Wie wurde dieses Tier angebetet? Nun, es wurde Musik gespielt. Sie hatten ja diesen Gott gemacht, nachdem von ihnen die Ohren juckten, also aus den Ohrringen, wurde dieses Bild gemacht. Aaron, der hohe Priester, machte dieses goldene Kalb und das Volk tanzte drumherum und machte Musik. Das war das, was Mose hörte, als er auf dem Berg war. Die Musik, diese neuartige, seltsame Musik, die eigentlich Tempelmusik aus Ägypten war. Nun, diese Anbetung des Tieres hatte also was zu tun mit Musik. Ist das Zufall? Naja, es gibt noch ein Bild, das angebetet werden sollte. Ein direktes Symbol für das Bild am Ende der Zeiten. Wenn wir in das Buch Daniel gehen und dort im dritten Kapitel lesen, dann wird uns gezeigt, dass es so ein Bild gegeben hat, so ein goldenes Standbild, das Nebukadnezar hat aufrichten lassen, das angebetet werden sollte. Nun, von wem eigentlich? Wer sollte dieses Tier oder dieses Bild anbeten? Und dieses Bild sollte angebetet werden von allen politischen Führern. Und das ist ganz interessant, denn genau das soll ja in Zukunft auch passieren. Ein Bild soll aufgebaut werden und angebetet werden soll dieses Bild von allen politischen Führern. Die sollen niederfallen vor diesem Bild. Und wehe, jemand betet es nicht an, dann soll er vernichtet werden. Also im Alten Testament in den brennenden Ofen geworfen werden. Und das soll wieder gemacht werden. Nun, wie wurde denn dieses Bild da angebetet? Also was ist passiert, dass die Leute niederfallen sollten? Was hat die Menschen vereint? Es war auch hier Musik. Hier werden diese ganzen verschiedenen Instrumente aufgezählt, dreimal nacheinander im Buch Daniel im dritten Kapitel. Wenn diese ganzen Instrumente erklingen, dann sollen sie niederfallen. Und kann es sein, dass es auch heute bei der Vereinigung der Welt, wenn jetzt die Völker, die Religionen, die Nationen zusammengeführt werden, dass es auch so passiert, über eine gemeinsame Musik? Nun, sowas hat Einzug gehalten in unsere Kirchen. Neuartige Musik kam hinein, sodass alle Konfessionen, alle Religionen irgendwann die gleichen Lieder singen können. Das verwässert zwar die Lehre und wir haben nicht mehr die genauen Texte, die spezifisch sind, zum Beispiel für unsere Lehren, sondern wir haben einen Liedtext, den alle Religionen, alle Menschen irgendwie akzeptieren können. Er spricht aber nicht mehr von Christus als dem Retter, sondern von der Mensch wird irgendwie durch sich selbst gerettet zum Beispiel. Also eine Verwässerung der klaren Botschaft. Und wehe, jemand macht da nicht mit, dann soll er in den glühenden Ofen geworfen werden. Wer das Bild nicht anbetet, der gehört nicht dazu und soll vernichtet werden. So war es im Alten Testament und so wird es in Zukunft auch wieder sein. Nun, diese Ökumene, so wie wir sie kennen, dieser Zusammenschluss wird genauso zusammengestrickt. Durch gemeinsames Gebet, durch gemeinsame Musik. Dazu müssen aber die Gebete und die Musik so sehr abgeflacht werden, dass sie über alle Konfessionen und über alle Religionen rübergelegt werden können. Aber da möchten wir nicht mitmachen. Wir haben doch nichts mit dieser Ökumene zu tun. Wir haben doch nichts mit den verschiedenen Religionen auf der Welt zu tun. Es gibt doch nur eine Wahrheit. Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Trotzdem wird versucht werden, von den USA ausgehend, alle Menschen dahin zu bewegen, diesen neuen Weltethos, diese neue Religion, dieses neue Staatssystem zu unterstützen. Nun gehen wir wieder zurück zu unserem Zeitstrahl. Wir hatten jetzt nun gesehen, dass während der Zeit der Sichtung, und zwar Punkt 1798, kommt nun dieses Tier aus der Erde auf. Nun dieses Tier aus der Erde wird etwas Besonderes bewirken. Was wird dieses Tier aus der Erde machen? Nun dieses Tier aus der Erde wird den Erlass geben, dass dieses Bild gebaut werden soll. Es wird die Völker dazu bewegen, dem Tier aus dem Meer ein Bild zu bauen. Und dieses Bild des Tieres, haben wir gesehen, das ist ein Kirchenstaatssystem. Und was genau hat es noch auf sich damit? Da wollen wir mal genauer reingucken und wir lesen gemeinsam Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Nun hier können wir erkennen, dass es heißt, dass dem Bild des Tieres nun ein Geist verliehen wurde. Und es erinnert uns doch an das, was tatsächlich in Eden damals auch passiert ist. Als Gott den Menschen machte, schuf er ihn und Adam war jetzt als Körper dort. Aber erst als der Geist verliehen wurde, fing Adam an zu leben und er begann zu handeln. Und das Gleiche wird mit diesem Tier passieren. Es wird erst aufgebaut werden, in der Zeit sind wir heute, es wird versucht werden, alle zu vereinen. Und wenn dieser tote Körper sozusagen steht, dann wird ihm ein Geist gegeben, dann erhält er also Vollmacht. Und dann ist dieses neue System in der Lage zu handeln. Nun, als Adam der Geist verliehen wurde, begann Adam zu handeln. Aber wenn nun einem neuen Staatskirchensystem ein Geist verliehen wird, wie soll das handeln? Nun, wie handelt denn ein Staat? Nun, ein Staat handelt durch Gesetze. Also müssen Gesetze erlassen werden, die da besagen, dass jeder, der dieses Bild nicht anbetet, getötet werden soll. Also dieses Bild des Tieres, dieses neue Staatskirchensystem, wird in der Lage sein, Gesetze zu erlassen, um alle zu töten, die nicht mitmachen. Genau das Bild, das wir aus Daniel Kapitel 3 kennen. Wer nicht niederfällt vor diesem Standbild, der wird getötet werden. Das ist genau die gleiche Geschichte. Nehmen wir den nächsten Vers, Offenbarung 13, Vers 16. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und hier sagt es nun, dass dieses Bild des Tieres etwas bewirkt, nämlich es bewirkt, dass ein Mahlzeichen gegeben wird den Menschen entweder auf die Stirn oder auf ihre rechte Hand. Also, dass die Menschen entweder so handeln, wie das Bild des Tieres es verlangt, oder dass sie so denken, wie das Bild des Tieres will. Also, dass sie kognitiv mit ihm übereinstimmen, dass sie sagen, okay, wir akzeptieren das, das ist gut, oder selbst wenn sie es nicht tun, dass sie zumindest das umsetzen. Das wäre der Fall zum Beispiel bei den Freunden von Daniel, die in den Feuerofen geworfen werden sollten, wenn sie aus Angst vor dem Feuerofen gesagt hätten, okay, wir fallen mal lieber nieder vor diesem Bild, auch wenn wir es nicht akzeptieren. Dann hätten sie das Zeichen nicht da gekriegt, sondern hier. Das wäre bei uns der Fall, wenn wir sagen, wir gehen zwar nicht mit diesem Zeichen, dieses Mahlzeichen des Tieres wollen wir nicht annehmen, aber wir handeln trotzdem so, damit wir nicht unter Repressalien zu leiden haben. Dann würden wir das Zeichen nicht an die Stirn kriegen, sondern auf die Hand. Nun, was ist dieses Mahlzeichen des Tieres, was wir da bekommen sollen? Nun, um das zu verstehen, macht es Sinn, sich anzugucken, was es denn in der Bibel da drüber gibt. Nun, es gibt was Ähnliches wie das Mahlzeichen des Tieres und es nennt sich das Siegel Gottes. Wenn wir das Siegel Gottes verstehen, dann verstehen wir auch das Mahlzeichen des Tieres. Wir schauen uns das Siegel Gottes einmal an. Offenbarung 7, Vers 2 bis 4. Dort heißt es: Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000. Nun, hier spricht es von diesen 144.000 und davon, dass sie ein Siegel an ihre Stirn bekommen. Nun, was genau ist dieses Siegel, das die 144.000 an ihrer Stirn haben? Nun, diese 144.000 sind die Menschen, die am Ende, kurz vor der Wiederkunft Christi, noch am Leben sind. Das Volk Gottes. Nun, was genau haben die an der Stirn? Es heißt hier das Siegel Gottes. Und was ist das? Dazu schauen wir uns einen Bibeltext an, in dem die 144.000 noch einmal vorkommen. Und wir finden sie in Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Nun, diese 144.000, von denen hier gesprochen wird, es heißt, sie trugen das Siegel Gottes. Und hier in Offenbarung 14, da heißt es, sie trugen den Namen des Vaters und den Namen Jesu an ihrer Stirn. Also das Siegel Gottes ist der Name des Vaters und der Name Jesu. Nun, was meint der Name? Sie haben den Namen Gottes an ihrer Stirn? Nun, Namen tauchen in der Bibel öfter auf. Und wir gucken uns mal ein paar Namensänderungen in der Bibel an. Können wir mal zusammen das versuchen. Aus Abram wurde Abraham. Aus Sarai wurde Sarah. Aus Jakob wurde Israel. Und Simon wurde zu Petrus. Aus Saulus ist Paulus geworden. Nun, hier in der Bibel sehen wir einige Änderungen der Namen. Warum ändert die Bibel manchmal die Namen? Warum hat Gott Menschen neue Namen gegeben? Nun, die Namen wurden dann geändert, wenn sich etwas in dem Charakter der Menschen veränderte, wenn etwas Neues hinzukam. Nun, wir denken an die Geschichte von Jakob, als Jakob mit Gott gerungen hat in jener Nacht am Jabbok. Dort wurde sein Herz verändert und dort ist er innerlich zerbrochen und sein Name wurde geändert von Jakob zu Israel. Also der Name hat auch immer etwas mit dem Charakter zu tun. Wir wollen mal gemeinsam einen Text lesen, den wir im 3. Mose 11, Vers 44 lesen. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Nun, Gott ist heilig, also sein Charakter ist heilig. Und er sagt zu uns, wir sollen auch heilig sein. Nun, sein Charakter ist heilig und wir sollen ihn auch haben, diesen heiligen Charakter. Also wir sollen seinen Namen an unserer Stirn tragen. Wir sollen auch heilig sein. Wir sollen den Charakter haben, den er hat. Sein Name über uns, sein Name auf unserer Stirn. Nun, aber seinen Namen auf unserer Stirn tragen? Wir sollen nach seinem Namen handeln? Was meint denn das? Was ist noch heilig? Gott ist heilig, deswegen sollen wir heilig sein. Was ist noch heilig nach der Bibel? In Römer 7, Vers 12 heißt es, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also Gott ist heilig und das Gesetz ist heilig. Es macht Sinn. Gottes Charakter ist Liebe und das Gesetz, zusammengefasst von Jesus Christus, bedeutet Liebe. Also was sollen wir auf der Stirn tragen? Liebe, den Namen Gottes, seinen Charakter. Das Gesetz soll in unserem Herzen sein. Wir sollen nach dem Gesetz Gottes handeln, darüber nachdenken, Tag und Nacht. Das Gesetz, sein Name, die Liebe, auf der Stirn geschrieben. Das ist das Siegel Gottes, sein Charakter, sein Gesetz. Nun im 2. Mose 13, Vers 9, dort heißt es, darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Nun auch hier, im 2. Buch Mose heißt es, das Gesetz soll dir wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Warum? Weil der Herr dich aus Ägypten geführt hat mit mächtiger Hand. Also er hat dich aus der Sklaverei geführt oder aus der Knechtschaft der Sünde. Und deswegen soll das Gesetz dir wie ein Merkzeichen zwischen den Augen sein. Und interessanterweise zitiert er hier etwas, mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Woher kennen wir dieses Zitat? Und dieses Zitat, das kennen wir aus dem 4. Gebot. Das ist das Sabbatgesetz. Also ein Teil des Gesetzes. Hat was mit dem Sabbat zu tun. Und der Sabbat war auch schon immer als Zeichen gedacht. Alle Sabbate waren ein Zeichen, ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk. So heißt es hier in Hesekiel 20 und wir lesen die Verse 12, 19 und 20. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Nun, schon damals hatte Gott dem Volk die Sabbate gegeben. Sie sollten das Gebot halten, sie sollten ja heilig sein, weil Gott heilig ist. Aber ein besonderes Zeichen wurde ihnen gegeben, nämlich der Sabbat. Warum der Sabbat? Weil am Sabbat der Herr, der Schöpfer, verehrt wird. Es ist der Tag, den er den Menschen gegeben hat. Wer ist Herr über den Sabbat? Jesus Christus, der Sohn des Menschen. Er ist Herr über den Sabbat. Das ist sein Tag. An dem Tag verehren die Menschen ihren Schöpfer. Und so war es ein besonderes Zeichen, denn in der Rebellion hatte der Teufel ja behauptet, er wäre ein besserer oder gleich guter Regent wie Gott und ihm gebührte Anbetung. Doch angebetet werden soll der Schöpfer. Und deswegen ist dieser Tag zum Gedenken an die Schöpfung und an den Schöpfer das besondere Zeichen Gottes, der Sabbattag. In Christus kommt bald, auf Seite 158, ist es sehr, sehr deutlich. Schwester White schreibt hier, dem Apostel Johannes wurde ein Volk gezeigt, das sich eindeutig von denen unterscheidet, die das Tier oder sein Bild dadurch verehren, dass sie den ersten Tag der Woche halten. Das Heilighalten dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres. Nun also sehr, sehr deutlich, wenn das Siegel Gottes der Sabbat ist, was wird sich denn wohl der Teufel als sein Zeichen aussuchen? Nun, genau das Kontraprodukt, einen anderen Tag, der verehrt werden soll. Gott wird verehrt als der Schöpfer am 7. Tag der Schöpfung, am Sabbattag. Nun, der Teufel hat seinen eigenen Tag gesetzt und er nimmt den ersten Tag. Und Schwester White sagt hier sehr deutlich, das Heilighalten dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres. Also das Mahlzeichen, wer wird das Mahlzeichen bekommen? Derjenige, der diesen Tag heilig hält. Egal, ob er daran denkt und daran glaubt und glaubt, dass es richtig ist, dann bekommt das auf die Stirn oder ob er einfach nur danach handelt, weil er dann besser leben kann und keine Repressalien zu befürchten hat. der bekommt das Mahlzeichen des Tieres auf die Hand. Nun, in Christus kommt bald auf Seite 159, lesen wir Folgendes. Noch niemand hat bislang das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Nun, wir kennen viele Christen, wirkliche, echte Christen, Nachfolger Jesu, in den verschiedenen Gemeinden in dieser Welt. Diese Menschen halten den Sonntag heilig nach bestem Wissen und Gewissen, weil sie glauben, dass der Tag, an dem Christus auferstanden ist, und darum müsse er heilig gehalten werden. Oder aus Tradition oder aus welchen Gründen auch immer. Aber sie glauben es wirklich von Herzen. Auch Martin Luther hat zum Beispiel den Sonntag heilig gehalten. Und dennoch bin ich überzeugt davon, dass ich Martin Luther eines Tages im Himmel sehen werde. Noch niemand hat bislang das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Ja, wann empfangen wir denn das Mahlzeichen des Tieres? Der Sonntag ist, oder das Halten des Sonntages ist das Mahlzeichen des Tieres. Aber wann empfängt man das? Schwester White schreibt hier in Christus kommt bald auf Seite 159. Das Halten des Sonntags ist noch nicht das Mahlzeichen des Tieres und wird es auch nicht sein, bis die Menschen per Erlass gezwungen werden, diesen heidnischen Ruhetag zu feiern. Die Zeit wird kommen, wenn dieser Tag zum Prüfstein wird. Doch noch ist es nicht soweit. Also der Sonntag ist das Mahlzeichen des Tieres, das Heiligkeiten dieses Tages. Aber noch nicht. Es wird die Zeit kommen, wenn es zum Prüfstein wird, wenn es das Mahlzeichen des Tieres wird. Wann? Wenn die Menschen per Gesetz gezwungen werden, diesen Tag zu halten. Dann ist es das Mahlzeichen des Tieres. Wir lesen in Christus kommt bald, Seite 93. Die in Offenbarung 13 durch das Tier mit den Hörnern, gleich wie ein Lamm, dargestellte Macht wird ihren Einfluss dahingehend ausüben, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das Papsttum anbeten. Diese Weissagung wird in Erfüllung gehen, wenn die Vereinigten Staaten die Sonntagsheiligung, die Rom als die besondere Anerkennung seiner Oberherrschaft beansprucht, erzwingen werden. Also wann wird die Weissagung in Offenbarung 13 in Erfüllung gehen? Sie wird dann in Erfüllung gehen, wenn die USA die Nation dazu zwingt oder dazu bewegt, das Papsttum wieder anzubeten, das Papsttum, dem Papsttum zu folgen, den Papst als den Führer der Welt oder der Weltreligion anzuerkennen. Nun, was werden sie versuchen? Sie werden also eine Sonntagsheiligung hervorbringen. Das heißt, die Sonntagsheiligung, das Sonntagsgesetz, das erste, wird erlassen in den USA. Da beginnt alles. Und von dort aus werden auch wir es erwarten. Dort wird irgendwann in naher Zukunft ein Gesetz erlassen werden, das die Menschen dazu zwingt, den Sonntag als persönlichen Ruhetag anzunehmen. Dazu schreibt Schwester White einiges. Und wir lesen hier in Testimonies for the Church, im Buch Nummer 5 auf Seite 712 Folgendes. Wenn unser Land den Grundsätzen seiner Regierung derart abschwört, um ein Sonntagsgesetz zu erlassen, dann wird der Protestantismus durch diese Tat dem Papsttum die Hand reichen. Nun, wie wird diese Handreiche aussehen, die der Protestantismus dem Papsttum geben wird? Die Handreiche wird sein, dass das Sonntagsgesetz in den USA erlassen wird. Und genau von dort wird es kommen. Ein Sonntagsgesetz wird erlassen und dann werden Protestantismus und Papsttum wieder vereint sein. Wir lesen in Maranatha, Seite 179. Die Protestanten werden ihren ganzen Einfluss und ihre Macht auf die Seite des Papsttums stellen. Durch einen landesweiten Akt, der den falschen Ruhetag erzwingt, werden sie ihr Leben und ihre Kraft dem verfälschten Glauben der römisch-katholischen Kirche unterstellen und damit Tyrannei und Unterdrückung des Gewissens wiederbeleben. Nun, was wird passieren? Also, wenn dieses System sich vereint, wenn also eine neue Staatskirche hervorkommt, wenn das Bild des Tieres aufgebaut ist, dann wird genau das Gleiche passieren, was wir aus dem Mittelalter kennen. Tyrannei und Unterdrückung wird wieder hervorkommen. Und das wird heute von den USA ausgehen und wird sich in die ganze Welt verbreiten später. Offenbarung 13, Vers 17. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, wer wird leiden unter diesem neuen Gesetz? Nur diejenigen, die das Mahlzeichen nicht haben, Was ist das Mahlzeichen? Das Mahlzeichen ist das Heilighalten des Sonntags. Wer das also nicht macht, der wird leiden darunter. Er wird nicht mehr kaufen und verkaufen können. Ist das überhaupt denkbar in unserer westlichen Welt, dass wir nicht mehr kaufen oder verkaufen können? Ich meine, wir leben im Kapitalismus. Eigentlich ist doch alles frei. Es müssten also Gesetze gemacht werden, die eben das verhindern. Ja, ist es möglich? Nun ja, es gibt bereits solche Gesetze und wir kennen sie sowohl in den USA als auch in Europa. Wir nennen sie Antiterrorgesetze. Nun, was verursachen diese Gesetze? Nun, diese Antiterrorgesetze, die verursachen, dass man keinen Handel treiben darf mit einem Terroristen. Das klingt positiv, wer will schon mit einem Terroristen handeln, aber das führt dazu, dass alle Leute, die als Terroristen eingestuft werden, unter dieses Gesetz fallen. Nun, wer wird denn unter dieses Gesetz eingestuft? Wer wird unter dem Begriff Terrorist eingestuft? Nun, dieser Begriff ist schwammig. Wenn wir heute im Internet mal nachschauen, und wir gehen die einschlagenden Seiten vielleicht von Wikipedia durch, was ist Terrorismus? Terrorismus wird mittlerweile gleichgesetzt mit Fundamentalismus. Und wenn wir Fundamentalismus uns angucken, Fundamentalismus ist zum Beispiel auch jemand nach dieser Definition, der die Bibel als sein Fundament annimmt und der glaubt, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Demnach bin auch ich ein Fundamentalist und wahrscheinlich du auch. Wenn wir also Fundamentalisten sind, kann es ganz schnell passieren, dass wir in die Rubrik Terroristen eingeordnet werden und plötzlich greifen die Antiterrorgesetze auch auf uns, nur weil wir der Bibel glauben als Gottes Wort und sie als Führer und als Leitfaden in unserem Leben annehmen. Plötzlich dürfen wir nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Und genau diese Gesetze werden hier angewandt. Was passiert heute mit Terroristen? Ihre Bankkonten werden eingefroren. Sie dürfen keinen Handel mehr treiben. Jeder, der mit ihnen handelt, macht sich strafbar. Und genau diese Gesetze könnten auch auf dich und mich angewandt werden. Unsere Konten werden eingefroren, wir kommen nicht mehr an unsere Gelder ran. Alles, was wir erarbeitet, was wir uns erspart haben, ist weg. Und wir können nicht mehr einkaufen gehen irgendwo. Wir dürfen auch nicht mehr jemandem etwas verkaufen. Denn wir würden uns strafbar machen und derjenige, der mit uns handelt, würde sich auch strafbar machen. Das sind diese Antiterrorgesetze, die wir heute haben. Wir lesen mal gemeinsam in Testimonies for the Church im 6. Buch, dort auf Seite 395. Und da finden wir Folgendes. Alle Länder werden dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen. Später sind die Gläubigen in allen Teilen der Erde der gleichen Gefahr ausgesetzt. Also wir sehen sehr deutlich, es beginnt in den Vereinigten Staaten und von da aus wird es in die ganze Welt kommen. Überall werden wir dieser Gefahr ausgesetzt. Überall werden wir verfolgt werden. Überall werden wir unter dieser Unterdrückung und Tyrannei zu leiden haben. Nicht nur in den USA, dann auch in Europa und auf allen anderen Kontinenten. Gehen wir zurück zu unserer Zeitlinie und gucken uns unseren Zeitstrahl noch einmal an. Nun, was wir bis jetzt gefunden haben, ist diese Zeit der Sichtung und dass in der Zeit der Sichtung zum Ende hin dieses Bild des Tieres aufgebaut wird. Da sind wir auch heute. Ungefähr an diesem Zeitpunkt sind wir heute, wo das Bild des Tieres im Aufbau ist. Nun, diese Zeit, wenn das Bild des Tieres fertiggestellt ist und einen Geist verliehen bekommen hat, diese Zeit wird sehr deutlich dadurch gekennzeichnet, dass das Sonntagsgesetz erlassen wird. Sobald dieses Bild des Tieres Macht hat, erlässt es ein Sonntagsgesetz. Und damit sozusagen ist diese Zeit der Sichtung in der Gemeinde auch abgeschlossen. Nun, was passiert dann? Wenn das Sonntagsgesetz erlassen ist, wie nennen wir die Zeit danach? Nun, wir nennen die Zeit dann die kleine Trübsal oder die Zeit der kleinen Trübsal. Hier wollen wir uns nicht verwirren lassen, denn wenn wir in den Schriften von Schwester White lesen, finden wir oft nur den Begriff Trübsal. Aber es wird aufgeteilt für uns, um es leichter zu unterscheiden. So machen wir das in unseren Zeitstrahlen. Wir nennen einen Teil die kleine Trübsal und einen Teil die große Trübsal. Warum? Das werden wir später sehen. Wir sprechen also über die Zeit der Trübsal jetzt und explizit über den ersten Teil, den wir da nennen, die kleine Trübsal. Nun, was es damit auf sich hat, das werden wir später sehen. Eine Zeit voller Leiden, eine Zeit, in der wir wirklich unterdrückt werden. Eine schlimme Zeit wird kommen, aber gleichzeitig wissen wir auch von Jesus Christus, der gesagt hat in Matthäus 10, Vers 21, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Also es wird eine Zeit der Unterdrückung sein und gleichzeitig sehen wir auch, dass dort sich die Familien gegeneinander erheben werden, die Geschwister sogar in der Gemeinde gegeneinander. Also in der Gemeinde passiert auch was, außerhalb, aber auch innerhalb. Nun, Kinder werden helfen, die Eltern dem Tode auszuliefern und Eltern werden helfen, die Kinder dem Tode auszuliefern. Nun, wie ist das möglich? Na, wir stellen uns vor, ein Kind oder ein Jugendlicher fängt an, Christus kennenzulernen. Er kennt die Wahrheit und nimmt den Sabbattag an. Er hat jetzt den Schöpfer des Universums an diesem besonderen Tag. In dieser neuen Welt, unter dieser neuen Weltordnung, die er den Sonntag als Ruhetag erzwingt, ist das natürlich sehr auffallend und ein Dorn im Auge vieler, die das sehen. Nun, was wird jetzt passieren? Nun, diese Familie wird vielleicht unter Repressalien leiden, unterdrückt werden. Und jetzt werden die Eltern sehen, dass ihr Kind vielleicht von einer Sekte annektiert wurde, irgendwo eine falsche Lehre aufgenommen hat. Und nun wollen die Eltern dem Kind helfen. Was macht man? Man könnte dieses Kind zum Beispiel anzeigen oder das Kind in ein Umerziehungslager bringen, wo es erzogen wird, nicht mehr den Sabbat zu halten, sondern jetzt den Sonntag anzunehmen. Das könnten Kinder auch mit ihren Eltern machen. Wir kennen das zum Beispiel aus einigen kommunistischen Ländern, wo erwachsene Menschen in Umerziehungslager gesteckt werden, um ihre Ideologien zu verändern. Nun, sowas wird es wohl in Zukunft auch wieder geben. Vielleicht meint man das sogar im guten Willen. Man möchte seinem Kind oder seinen Eltern, seinem Bruder, seiner Schwester helfen. Aber es wird dazu führen, dass wenn wir sie ausliefern, werden sie dort dem Tode ausgeliefert werden. Matthäus 10, Vers 22. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, die Welt wird uns hassen. Warum? Weil wir den Sabbat heilig halten, weil wir den Schöpfer des Universums ehren. Und weil wir nicht in das Schema dieser Welt passen. Wir fallen auf, wir gehören nicht dazu. Und deswegen werden wir gehasst werden. Aber Christus sagt, wer aushält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Halte fest an dem, was du hast und gib deinen Glauben nicht ab. Steh zu dem, was du glaubst, in Wort und Tat. Und dann heißt es hier in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja, vielleicht haben wir Angst, aber Christus sagt, fürchte dich nicht, denn dein Vater ist bei dir. Christus ist an deiner Seite und er wird dir helfen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Vielleicht haben wir Angst in dieser Welt, aber wir dürfen wissen, Christus hat die Welt überwunden. Vielleicht kommt eine Zeit des Leidens auf uns zu und vielleicht wird unser Glaube in Frage gestellt werden. Wir müssen heute schon in der Lage sein, unseren Glauben zu verteidigen. Wir müssen zeigen, dass wir zu Christus gehören in Wort und Tat. Christus wird uns dann in alle Situationen hineinführen, die helfen, unser Glauben zu reinigen, unser Herz zu vervollkommnen. Wir werden Dinge begegnen, wir werden Menschen begegnen, wir werden in Situationen hineinkommen, die dazu beitragen, dass unser Glaube geprüft wird. Und wir müssen dankbar sein dafür heute. Lebe nach dem, was du glaubst, in Wort und Tat, damit du vorbereitet bist auf die letzten Tage, die auf uns zukommen werden. Wollen wir den Herrn darum bitten, dass er uns hilft, unsere Herzen zu reinigen, dass er uns hilft, dass wir unseren Glauben verteidigen können und dass er uns hilft, dass wir in den letzten Tagen standhaft bleiben. Lasst uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns so viel Zukünftiges schon voraussagst und dass wir erkennen können, Herr, wo die Welt hingeht. Lieber Vater, manchmal, wenn wir darüber nachdenken, haben wir Angst und wir fühlen uns schwach und klein und wissen nicht, wie wir in dieser Zeit bestehen sollen. Doch Herr, du hast gesagt, wir sollen standhaft sein und dir vertrauen. Und so möchten wir dir unsere Herzen geben und dich bitten, Herr, dass du unseren Glauben bewahrst. Bitte hilf uns, Vater, dass wir vorbereitet werden auf die Zeit, die auf uns zukommt, damit wir in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren durften, dieses wirklich wichtige Thema. Nun, es ist erst der Anfang von unserer kleinen Reise durch die Zeit. Wir wollen noch einiges erforschen gemeinsam und es gibt noch viel zu entdecken. Und deswegen eine herzliche Einladung, auch beim nächsten Vortrag wieder dabei zu sein, wenn wir gemeinsam die Zeit des Endes studieren. Gottes Segen euch.